Unser Thema heute Abend lautet Postmoderne, Populismus und politische Korrektheit. Das sind so drei Schlagworte, die in der heutigen Zeit wichtig sind, die in der heutigen Zeit unser Leben bestimmen. Und ich denke nicht nur heute, sondern die in den nächsten Wochen einen großen Einfluss haben werden. Wir leben jetzt in der Zeit der Postmoderne. Das heißt, in der Zeit, die, wie ich eben gerade erklärt habe, die Zeit, wo die Menschen so diese Beliebigkeit und die Toleranz und diese Dinge hochhalten und ihnen wichtig ist. Auch in der Zeit der politischen Korrektheit. Und wir sind gerade an dem Punkt, wo der Populismus mit der Postmodernen einen Krieg anfängt. Wir leben momentan in einem Kulturkampf. Und dieser Kulturkampf, den werde ich übermorgen noch ein bisschen mehr beschreiben, im 9. Vortrag, was da so alles vor sich geht. Heute Abend wollen wir drei Bereiche uns anschauen. Erstens, politisch korrekt oder prinzipientreu. Zweitens, über die gegenwärtige Wahrheit wollen wir nachdenken. Am ersten Abend hatten wir über die absolute Wahrheit nachgedacht und heute wollen wir über die gegenwärtige Wahrheit ein bisschen mehr erfahren. Und drittens, über die drei Engelsbotschaft. Was ist Populismus? Das neue Zeitalter, in das wir hineingehen, ist auch geprägt von Populismus. Nicht nur, aber es hängt damit zusammen. Nach Wikipedia ist Populismus häufig geprägt von der Ablehnung von Machteliten und einigen Institutionen, die von diesen Machteliten beherrscht werden. Im zweiten Absatz heißt es, Populismus betont häufig den Gegensatz zwischen dem Volk und der Elite und nimmt dabei in Anspruch, auf der Seite des einfachen Volkes zu stehen. Populismus hat hingegen kein bestimmtes eigenes Wertesystem. Und im dritten Absatz als eine Ursache für populistische Tendenzen gilt unter anderem eine fehlende Bürgernähe und eine große Distanz zwischen den Interessen und der Sprache einer Gemeinschaft und denen der Regierenden bzw. des Establishments. In den letzten Jahren ist das ziemlich auseinandergegangen. Vor allen Dingen die Flüchtlingskrise hat bewirkt, dass das, was die Regierung macht und das, was die Menschen wollen, immer weiter auseinandergegangen ist. Ich weiß noch genau, als Angela Merkel im Sommer 2015 sagte, alle können kommen, wir haben Platz für alle, da waren die meisten Deutschen entsetzt und nicht nur die Deutschen. Und dass Angela Merkel diesen Kurs der offenen Grenzen und jeden Flüchtling aufzunehmen, gegen die eigene Partei, gegen die eigene Regierung, gegen die Mehrheit der Bevölkerung durchsetzen konnte, ist bis heute ein Rätsel. Und auch noch gegen das Gesetz. Von daher, und das hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen gesagt haben, mit der Regierung, was die dort machen, können wir uns nicht mehr identifizieren. Ähnlich ist es auch mit der ganzen Frage von Europa. Es ist interessant, wenn man das Volk fragt, ob sie die Europäische Union wollen und eventuell auch, wohin die Europäische Union ja Schritt für Schritt führt, zu einer Art Vereinigte Staaten von Europa, dann gibt es meistens eine 50-50 Entscheidung. Und in einigen Staaten haben sie ja abgestimmt und meistens kam sogar eine knappe Mehrheit gegen Europa. England, Brexit, also man sieht es. Und deswegen, viele Menschen sagen, was in Europa geschieht, ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Wir werden gar nicht gefragt als Volk. Und deswegen ist dieser Politikfrust, der äußert sich dann in diesem Populismus und dann kommen Leute auf, die sagen, wir sagen jetzt das, was das Volk sagt. Und das ist etwas, was dann, was viele begeistert. Natürlich ist nicht alles, was die sagen, auch wirklich, was das Volk möchte. Denn manchmal haben sie ihre eigenen Ideen mit reingemischt. Aber Trump hat in diese Richtung seinen Wahlkampf geführt. Und auch, übrigens gestern hatten wir ja die Wahlen in Holland, Niederlande. Und es ist interessant, dass hier auch diese Rechten, diese Populisten sehr stark geworden sind, auch wenn sie nicht die stärkste Partei geworden sind. Aber man sieht überall, dass das zunimmt und dieser Populismus stärker wird. Es hängt auch damit zusammen, dass die politische Korrektheit von vielen nicht mehr so wahrgenommen wird oder nicht mehr akzeptiert wird. Nochmal zwei Folien, die wir auch vorgestern schon gesehen haben. Einmal Papst Franziskus, wo wir sehen können, dass sich hier eine Revolution vollzieht, im Vatikan von der Zeit des Vormodernen und der Modernen in die Zeit der Postmodernen. Der Papst Franziskus ist ein Postmoderner, der aber trotzdem die Kirche zu einem bestimmten Ziel führt. Werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Und auf der anderen Seite die Revolution im Vatikan wo Donald Trump die Regierung der USA vom Postmodernen in ein neues Zeitalter des Populismus und des Nationalismus hineinführt. Wir werden am Samstag im 9. Vortrag darüber noch ein bisschen mehr hören, was ich dazu sagen werde. Das heißt, wir haben hier diese Zeitepochen, die Postmoderne des Mittelalters, wo die Kirche sagte, was Wahrheit ist, die Moderne, wo die Wissenschaft, die Vernunft auf einmal im Mittelpunkt stand, die Postmoderne, wo man alle Werte auflöst und jeder glauben kann, was er will, und das neue Zeitalter, wo wieder Werte zählen, aber diese Werte, die Frage ist, wer definiert sie? Die werden jetzt definiert von irgendeinem starken Mann, der etwas vorgibt und wo die Menschen sagen, das gefällt uns und dem folgen wir. Interessant ist, dass auch gerade nicht nur die Inhalte, sondern auch die Form damit eine Rolle spielt. Das heißt gerade mit dem politisch korrekt sein. Die ursprüngliche Bedeutung von politisch korrekt ist die Idee, dass Ausdrücke und Handlungen vermieden werden, die Gruppen von Menschen kränken oder beleidigen können. Zum Beispiel früher hat man das Wort Neger gebraucht und man brauchte das eigentlich ganz neutral. Aber irgendwann ist das Wort Neger zu einem negativen Begriff geworden und dann hat man das irgendwann ersetzt durch das Wort die Schwarzen. Und dann irgendwann wurde es auch negativ, dann sagt man nur noch die Farbigen. Und so hat man versucht, immer Worte, die negativen Touch haben, durch andere Worte zu ersetzen, die neutraler sind. Das ist eigentlich politisch korrekt. Aber in der letzten Zeit hat das Wort eine Umdeutung bekommen. Nämlich, dass man nicht das redet, was man meint, was wahr ist, sondern was der andere erwartet, beziehungsweise was eine bestimmte Wirkung erzielt. Und das ist etwas, was man in der Politik sehr, sehr stark immer mehr den Eindruck hat. Wenn die Politiker reden, dann sagen sie nicht das, was wahr ist oder was richtig ist oder was sie glauben, sondern sie reden das, was eine bestimmte Wirkung erzielt. Ich weiß noch genau, damals bei der Finanzkrise, da war die Frage, wie sicher unser Geld auf den Banken ist. Und es war nicht sicher. Und da hatten sich damals Angela Merkel und Steinbrück, der damalige Finanzminister, hatten sich vor die Kameras gestellt und hatten gesagt, sämtliche Einlagen sind sicher und wir als Staat garantieren dafür. Erstens können sie gar nicht dafür garantieren, weil die Einlagen der Deutschen so viel sind, mehr als der Staat überhaupt jemals an Geld hat oder haben könnte. Und zweitens haben sie das nur gesagt, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, nämlich dass die Leute ihr Geld auf der Bank lassen und nicht hingehen und das Geld alles abheben. Das heißt also, die Menschen, die Politiker reden nach dem, welche Wirkung das hat bei den Bürgern und nicht nach dem, was die Bürger glauben oder meinen, was wirklich wahr ist. Und da hat der Trump gesagt, er hat ein Buch geschrieben, das werde ich auch am Samstag noch ein bisschen zitieren, wo er sein Konzept vorgestellt hat, wie er regieren wird. Und er sagt, ich werde nicht politisch korrekt reden, ich rede nach dem, was ich glaube, was Wahrheit ist. Und natürlich sagt er dann auch, in seinem Stil versucht er das auch umzusetzen, dass er sagt, mir ist egal, wer daran Anstoß nimmt, ich sage halt, was wahr ist. Und wenn niemandem das nicht gefällt, dann ist es mir egal, ich sag's trotzdem. Und natürlich, und wenn er jetzt auch noch so ein bisschen narzisstisch, egoistisch veranlagt ist, dann ist das noch doppelt problematisch, wenn er ohne Rücksicht auf Verluste einfach nur sagt, was er glaubt, was wahr ist. Aber da werden wir dann übermorgen ein bisschen mehr drüber hören. Die Frage ist, sollen wir als Christen auch politisch korrekt sein? Natürlich, man soll nicht extra provozieren, das ist richtig. Aber in 2. Timotheus 4, 2 bis 4 sagt Paulus zu seinem jungen Mitarbeiter Timotheus, predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Interessant. Hier sagt Paulus, dass eine Zeit kommen wird, und ich denke, die Zeit, das ist genau die Zeit der Postmodernen, die Zeit des politischen Korrektseins, wo Paulus sagt, dass die Menschen, auch die Christen, die Gemeinde, sich selbst Lehrer, Prediger, Pastoren aussucht, die genau das sagen, was sie hören wollen. Nach denen in die Ohren jucken heißt, dass sie denen nach dem Mund reden. Und man sieht heute manchmal, dass vieles gesagt wird oder vieles nicht gesagt wird, weil man sagt, das darf man heute nicht mehr sagen. Oder das kommt da schlecht an. Oder wenn ich das sage, dann verliere ich meinen Job. Oder wenn ich das sage, dann ist mein Vorsteher vielleicht nicht mehr auf meiner Seite und dann kriege ich Redeverbot dort vielleicht. Das heißt also, man redet nur noch nach dem, um nicht anzuecken. Und am Ende werden alle aalglatt und alle sagen nur das Gleiche und alle versuchen immer nur noch das zu sagen, was nirgendwo aneckt, und das wird immer weniger. Aber das ist nicht mehr das Evangelium. Das ist das, was die Menschen hören wollen. Paulus sagt dagegen zum Timotheus: Predige das, was Gott dich beauftragt hat zu sagen. Sei nicht politisch korrekt, sondern rede die Wahrheit. Und darauf kommt es an. Das ist wichtig. Ja. Und er sagt, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Das heißt, zu Zeiten, wo es die Menschen gerne hören, aber auch zu Menschen, die das nicht gerne hören. Natürlich soll man jetzt nicht sagen, Hauptsache ich habe es gesagt und damit ist es schon in Ordnung. Man muss es auch gucken, dass man es auch in Liebe sagt. Und auch so sagt, dass es auch den anderen, dass es andere auch leichter annehmen kann. Jesus hat auch die Wahrheit gesagt, aber er hat sie in Liebe gesagt. Die Menschen haben gemerkt, dass sie ihm wichtig waren, dass er es gesagt hat, weil er ihnen helfen wollte, weil er sie auf den richtigen Weg führen wollte. In Judas Vers 3 heißt es: Setzt euch entschlossen für den Glauben ein, wie er denen, die zu Gott gehören, ein für alle Mal überliefert ist. Das heißt, dass wir uns so für die Wahrheit, für den Glauben, für die Bibel einsetzen sollen, so wie Gott ihn uns gegeben hat. Dass wir nicht versuchen, aus Liebe zu den Menschen irgendwas hier oder dort zu verändern, zu drehen oder auch aus Liebe zu den Menschen etwas weglassen oder dazu tun. Es gibt ein interessantes Buch, Revolution, von George Spanner. Und in diesem Buch, in der Beschreibung zu diesem Buch, heißt es: Zum ersten Mal in der protestantischen Geschichte verlassen die Leute die Kirche nicht, weil sie weniger geistlich sind, sondern weil sie geistlich sind. Zu Tausenden verlassen sie die Kirche, weil sie spüren, dass sie in ihren etablierten Kirchen nicht mehr geistlich sein können. Darum versammeln sich Millionen in Hauskreisen, um eine neue Realität im Worte Gottes zu finden. Geistliche Anarchie verrottet diese etablierten Kirchen von innen nach außen durch eine unbiblische Theologie. Das ist vor allen Dingen eine Analyse in den USA. Aber wir können sehen, dass das auch in Deutschland schon mehr und mehr stattfindet. Ich habe immer wieder Menschen kennengelernt, die genauso denken und genauso in Hauskreisen sich versammeln, aus den Kirchen herausgegangen sind, weil sie merken, die Kirchen sind postmodern geworden. Das heißt, die Kirchen haben sehr stark sich um das Soziale gekümmert und um hier und dort, aber nicht mehr nach der biblischen Wahrheit. Die haben die historisch-kritische Methode, sie haben viele biblische Glaubenswahrheiten aufgeweicht, wie wir ja auch schon in den letzten Vorträgen gesehen haben. Aber das sind Menschen, die sagen, in der Bibel lese ich was anderes. Und dann höre ich oftmals, dass die Menschen die Kirche ablehnen und mit der Kirche auch manchmal geneigt sind, die Bibel abzulehnen. Und sage ich immer, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die Kirche und die Bibel. Deswegen, es gibt viele Menschen, die nach der Wahrheit suchen, in der Bibel suchen. Und sie deswegen von den Kirchen sich abwenden, weil die Kirchen, ja, wie heißt es hier? Weil eine geistliche Anarchie diese Kirchen von innen verrottet. Das ist nicht meine Formulierung, das ist die Formulierung hier von diesem Buch. Ja, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer das an, was es mit der katholischen Kirche und auch gerade mit der Religionsfreiheit, die ja auch gerade mit dem postmodernen Zeitalter verbunden ist, wie das zusammenhängt mit der heutigen Zeit und mit der Zeit, die vor uns liegt. In dem Buch Vom Schatten zum Licht steht auf Seite 516 ein Zitat von Bischof O'Connor. Und der sagte: Die Religionsfreiheit wird nur geduldet, bis das Gegenteil durchgesetzt werden kann, ohne die katholische Welt zu gefährden. Das heißt, dass die katholische Kirche eigentlich gegen die Religionsfreiheit ist, weil das ihre Prinzipien sind, weil sie sagen, die Kirche definiert, was Wahrheit ist. Aber solange das für die katholische Welt gut ist, plädieren sie für Religionsfreiheit. Deswegen in Ländern, wo sie in der Minderheit sind, sind sie für Religionsfreiheit. In Ländern, wo sie in der Mehrheit sind, sind sie nicht mehr so für die Religionsfreiheit. Jeder Kardinal, Erzbischof und Bischof in der katholischen Kirche legt dem Papst den Treueeid ab, der unter anderem folgende Worte enthält: Ketzer, Schismatiker und Rebellen wider unseren besagten Herrn, den Papst oder seine vorgenannten Nachfolger, will ich nach Kräften verfolgen und mich ihnen aufs Äußerste widersetzen. Also es ist interessant, dass innerhalb der Kirche sich die Kirche zwar nach außen hin, wie wir gesehen haben, toleranter gibt und postmodern gibt, aber die Grundsätze, die Prinzipien der Kirche sich nicht geändert haben. die Ziele der Kirche sind heute noch die gleichen wie zu allen Zeiten, nämlich die Herrschaft der Welt zurückzugewinnen und zweitens die Reformation zu beseitigen. Das Zweite, da sind sie sehr erfolgreich gewesen bis jetzt. Gerade was man so am letzten Samstag gesehen hat, die gemeinsame Feier zur Reformationsjubiläumsjahr 2017, die in Hildesheim stattgefunden hat, kann man deutlich sehen, dass die Reformation ja ein zahnloser Tiger geworden ist, die Protestanten besser gesagt, dass die Reformation schon so gut wie überwunden und beseitigt wurde. Und die Herrschaft der Welt zurückzugewinnen, das ist etwas, wo der jetzige Papst durch seinen postmodernen Ansatz sehr viel Einfluss gewinnt und auch sehr viel, gerade in der westlichen Welt, die Zustimmung der Menschen zurückgewinnt. Die Protestanten, das haben wir auch gerade in den letzten Tagen von Professor Walter Veit gesehen, die Protestanten machen in Glaubensangelegenheiten immer mehr Kompromisse. Das kann man sowohl sehen in der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, wie man hier das Bild sieht, die sie unterzeichnet haben vom 31. Oktober 1999 und auch in diesem Dialogdokument vom Konflikt zur Gemeinschaft. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr wundert man sich, wieso die evangelische Seite der katholischen Seite immer mehr näher rückt und die katholische Seite aber gar nicht sich bewegt. Sie bewegen sich nur in der Formulierung, aber nicht im Inhalt. Aber ich kann Ihnen sagen, woran das liegt. Weil die katholische Kirche erstens Dogmen hat, die unveränderlich sind, und zweitens, weil die katholische Kirche in ihrer Struktur immer noch vormodern ist, aus der Vormodernen kommt. Also festhält und sagt, wir bestimmen, was Wahrheit ist. Und die evangelische Kirche postmodern ist, die auch durch die liberale Theologie immer mehr ihre biblischen Werte auflöst und immer weniger weiß, was sie eigentlich selber glaubt. Und dann durch den Verlust der eigenen Identität automatisch sich dem anderen annähert. Und dann natürlich die äußeren, die pragmatischen Gründe, weil man sagt, naja, wir werden in Deutschland immer weniger, immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus, also müssen wir gemeinsam reden, damit wir wieder mehr Einfluss und mehr Macht in Deutschland haben. Das sind die äußeren pragmatischen Gründe. Im Buch Vom Schatten zum Licht, Seite 522 heißt es, es täusche sich niemand. Das Papsttum, dem die Protestanten heute so freundlich begegnen, ist dasselbe, dass die Welt in den Tagen der Reformation beherrschte, als sich Menschen unter Lebensgefahr erhoben, um seine Bosheit bloßzustellen. Es besitzt das gleiche Selbstbewusstsein und erhebt denselben vermessenen Anspruch, mit dem es einst Könige und Fürsten beherrschte, und es besteht auf Vorrechten, die nur Gott gehören. Interessant. Das heißt, dass im Prinzip die Kirche die Prinzipien der Geschichte immer noch in seinen Grundfesten hat. Hier eine Karikatur. Der Protestantismus unterscheidet sich kaum noch von der katholischen Kirche. Manchmal sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. Eine Karikatur, da sagt der evangelische Pastor zu seinem katholischen Priesterkollegen, ach komm, ich kann meine Schafe doch auch nicht mehr von deinen Schafen unterscheiden. Also in anderen Worten, da wir unsere Schafe nicht unterscheiden können, da die sowieso alle das Gleiche glauben, können wir sowieso auch eine Herde machen. Und das ist doch sowieso egal. Hier ein Bericht von dem Treffen vom Ökumenischen Versöhnungsgottesdienst am letzten Samstag, dem 11. März 2017. Dort heißt es, am Samstagnachmittag fand in Hildesheim ein ökumenischer Versöhnungsgottesdienst statt. Im Jahr des 500-jährigen Reformationsjubiläums war er als wichtiger versöhnlicher Schritt geplant. Den ökumenischen Gottesdienst in St. Michaelis leiteten der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford Strom, den sieht man hier auf dem Bild, sowie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, rechts auf dem Bild zu sehen. Auch kleinere Kirchen waren durch die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland beteiligt. Auch die ACK ist hier mit dran beteiligt. Deswegen, die ACK ist hier genauso in dieser ganzen ökumenischen Verwicklung mit beteiligt wie die beiden großen Kirchen. Und da sollte man nicht irgendwo mit verwoben sein. Unter den 400 geladenen Gästen aus Kirche und Politik befanden sich unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und jetzt steht hier, was sie gemacht haben. Protestantismus und Katholizismus haben sich im Lauf der Jahrhunderte gegenseitig großes Leid zugefügt. Dieses zu bekennen, ist ein wichtiger Schritt zu einem offenen, vertrauensvollen Verhältnis, In ihrem Buß- und Versöhnungsgebet sprachen die beiden Vorsitzenden daher ohne Schuldzuweisung von den Schatten der Vergangenheit und der Last unserer Entzweiung und Trennung. Das war ein Bericht aus dem MDR. Das heißt, wir sind bereits so weit, dass wenn in den letzten Jahren die evangelische Kirche sich erinnert hat und ein Jubiläum gefeiert hat zur Reformation, dann haben sie es immer alleine getan. Und sie haben die Reformation immer sehr als wichtig angesehen, weil das ja der Ursprung ihrer Kirche ist und ihre Identität ausmacht. Und heute ist zum ersten Mal, dass sie das gemeinsam mit der katholischen Kirche machen und dass sie die Reformation mehr als negativ darstellen, dass es eigentlich eine Ökumene-Veranstaltung geworden ist und nicht eine Erinnerung an die Reformation. Man erinnert sich nicht mehr positiv, sondern negativ an die Reformation. Und das ist schon eine Veränderung innerhalb der evangelischen Kirche, die sehr bemerkenswert ist. Im Schatten zum Licht. In dem Buch heißt es dazu, und das passt gut dazu, Seite 530, 531. Gottes Wort warnt vor der herannahenden Gefahr. Wenn diese Warnung nicht beachtet wird, wird die protestantische Welt überrascht werden, welche Absichten Rom wirklich verfolgt. Aber dann ist es zu spät, um diesen Schlingen zu entkommen. Roms Macht wächst im Stillen. Seine Lehren beeinflussen Parlamente, Kirchen sowie die Herzen der Menschen. Hinter den Mauern seiner gewaltigen Bauwerke werden sich in deren geheimen Verließen die Verfolgungen von früher wiederholen. Und hier sehen wir, Rom versucht immer noch, seine Macht zu stärken. Und wenn seine Macht an einem gewissen Punkt erreicht hat, dass sie dann wieder zurückkehren zu einem System, was im Mittelalter gewesen ist. Und daran sehen wir, dass das System, was wir jetzt haben, das System der Postmodernen, der Toleranz und der Freiheit, nicht bis zum Ende der Zeit durchgehalten werden kann. Es muss sich was ändern. Und ich weiß noch, dass vor 30 Jahren Leute zu mir gesagt haben, Freunde und Christen, wie kann es sein, dass in der Endzeit nochmal Verfolgung kommt? Wir haben doch eine so tolerante und so liberale Gesellschaft. Das kann doch niemals passieren. Habe ich auch gesagt. Nach unserer jetzigen Gesellschaftsform kann das auch nicht passieren. Deswegen wird es eine Veränderung geben innerhalb der Gesellschaft. Eine Zeit wieder, wo Werte hochgehalten werden, uns, wo auf einmal auch die Gewissensfreiheit wieder in Gefahr ist. Und genau auf diesem Weg sind wir mit diesem neuen Zeitalter, dass wir jetzt an der Schwelle stehen, dass die postmoderne Zeit aufhört und das neue Zeitalter gerade dabei ist, sich zu entwickeln. Und das wird dazu führen, dass wieder Diktaturen aufkommen werden, die über Gesetze auch Menschen wieder zwingen werden. Seite 531, Schatten zum Licht. Heimlich und unvermutet sammelt die Kirche ihre Kräfte, um ihre Absichten voranzutreiben. Und wenn die Zeit da ist, wird sie zum Schlag ausholen. Heute verlangt sie nach einer günstigen Ausgangsstellung und diese wird ihr gegeben. Bald werden wir sehen und fühlen, worauf sich der römische Geist zielt. Wer auch immer dem Wort Gottes glaubt und gehorcht, wird Tadel und Verfolgung auf sich ziehen. Und wenn ich heute Abend auch wieder über die Kirchen spreche, dann möchte ich nicht über die Menschen urteilen, auch nicht über die Kirchen urteilen. Es gibt in jeder Kirche aufrichtige, positive Menschen. Sondern es geht um das System, um die Geschichte, die geschehen ist, und um die Entwicklungen, die wir heute erkennen können. Und natürlich auch, was die Prophetie der Bibel so voraussagt. Ja, das heißt, wenn wir treu den Prinzipien bleiben, dann kann es passieren, dass man die Wahrheit nicht mehr so einfach sagen darf, wie es heute ist. Das bedeutet, dass das sieht man in den letzten Jahren auch schon immer häufiger, auch in Deutschland. Unsere Medien sind mehr und mehr gleichgeschaltet. Wenn jemand etwas sagt, was außerhalb dessen ist, was der Mainstream sagt, wird er sofort massiv beschossen von allen Seiten. Ich denke nur an den evangelischen Pastor Olaf Latzel, der in Bremen vor einigen Jahren etwas sagte, wo er auch katholische Kirche und auch Islam durchaus in Frage gestellt hat. Und auch die Richtigkeit dieser Kirchen und dieser Religion in Frage gestellt hat. Und er hat so einen Druck bekommen, sowohl von der eigenen Kirche, als auch von den Medien, als auch von der Regierung sogar. Das heißt, man muss sich vorstellen, die Landesregierung von Bremen hat sich mit seiner Predigt beschäftigt. Müssen Sie sich mal vorstellen, ein säkulares Parlament beschäftigt sich mit der Predigt eines Pastors und verurteilt diese Predigt. Das heißt, hier mischt sich der Staat ein und sagt, du darfst das nicht predigen. Und was er gesagt hat, ist weit weniger brisant, als was wir in dieser Woche hier sagen. Deswegen, wir sind froh, dass wir noch die Freiheit haben, das zu verkündigen. Und diese Zeit der Freiheit müssen wir nutzen. Gegenwärtige Wahrheit. Deswegen politisch korrekt oder prinzipientreu. Gott möchte, dass wir dem, was Gott uns zeigt, was Gott uns sagt, folgen. Dass wir der biblischen Wahrheit treu bleiben, egal was kommt. Und Gott wird es segnen. Und wir wissen, dass Gottes Wahrheit bis zum Ende den Sieg haben wird. Die gegenwärtige Wahrheit. Gerade in der Zeit, wo wir in der Zeitenwende drinstehen, wo die Zeit sich verändert, brauchen wir eine gegenwärtige Wahrheit, die die Bibel uns zeigt. Eine Wahrheit, die in der Endzeit wichtig ist. Gegenwärtige Wahrheit bedeutet, eigentlich ist die Wahrheit zu allen Zeiten die gleiche. Es gibt eine absolute Wahrheit, die immer gleich ist. Auch die Erlösung ist immer die gleiche. Von Adam angefangen bis zu heute und bis zur Jesu Wiederkunft. Aber es gibt immer wieder zwischendurch Zeiten, wo bestimmte Botschaften zu bestimmten Zeiten eine besondere Aktualität und Brisanz haben. In Amos 3, Vers 7 heißt es, Gott der Herr tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss, den Propheten, seine Knechten. Alles, was wichtig ist, offenbart Gott uns, wodurch? Durch seine Propheten. Das heißt, Propheten sind Menschen, denen Gott Botschaften gibt, durch Träume, durch Visionen, durch Auditionen. Und diese Botschaften haben die Propheten dann den Auftrag, das den Menschen weiterzusagen. Manchmal dem Königen, manchmal den Herrschern oder dem Volk oder den Priestern oder sonst jemanden. Das heißt, Gott offenbart uns seinen Ratschluss, das heißt seine Pläne. Und die haben wir in der Bibel durch seine Propheten. Es können aber auch Propheten sein, die Gott auch aktuell beruft, denen er seine Botschaften gibt, die etwas weitergeben sollen. Die Zeit der Propheten hat nicht aufgehört mit dem Neuen Testament. Auch danach gibt es die Möglichkeit, dass Gott Propheten beruft. Ja, aber Gott offenbart. Das heißt, wir können sicher sein, dass nichts Großes passiert in der Welt, ohne dass Gott uns das nicht vorhersagen würde. Und das ist eine gewisse Sicherheit, die wir haben dürfen. Wir müssen nur darauf hören. Darauf hören, das beachten. Denn wenn wir es nicht tun, dann können wir schnell auf den falschen Weg kommen. Prophetische Botschaften bestanden immer und bestehen aus einem Gnadenangebot und einer Gerichtswarnung. Gott hat das Gericht angekündigt, aber auch gesagt, wie wir dem Gericht entgehen können. Und er hat oftmals die Propheten geschickt zu einer Zeit, wo es einen Abfall gab innerhalb seines eigenen Volkes, seiner Kirche, seiner Gemeinde. Und die Propheten haben gesagt, kehrt zurück zu Gott, auf den guten, auf den richtigen Weg. Aber sie haben auch gesagt, wenn ihr zurückkehrt, wird es euch gut gehen. Wird Gott euch gnädig sein. Gott ist gnädig, barmherzig, voll Liebe. Wenn ihr aber nicht umkehrt, dann kommt das Gericht, was Gott angekündigt hat, über euch. Das war verschieden. Die Menschen hatten die Wahl, entweder Gottes Botschaft anzunehmen oder nicht. Und das fing schon an bei Noah. Gott hatte beschlossen, die Menschheit durch eine Flut zu vernichten. Und dann heißt es in Hebräer 11, Vers 7, Noah hat gepredigt den Menschen. Und es heißt hier, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Hier haben wir übrigens das Prinzip wieder, was wir auch in den letzten Abenden schon gesehen haben, der Glaubensgerechtigkeit. Dass nur Gott geglaubt hat. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dass wir durch den Glauben die Erlösung haben, die Gerechtigkeit durch Gott. Ja, und damals gab es verschiedene Arten von Menschen. Es gab drei Menschengruppen. Erstens, es gab Atheisten oder Götzendiener. Menschen, die haben den Noah ausgelacht, haben gesagt, boah, das ist doch ein Spinner. Und der hat irgendwelche Wahnvorstellungen und sie haben ihn nicht ernst genommen. Aber es gab nicht nur solche Menschen, die den Noah abgelehnt haben. Es gab auch religiöse Menschen, gläubige Menschen, aber die gegenwärtige Wahrheit nicht angenommen haben. Es gab damals sicherlich eine ganze Reihe Leute, die auch gesagt haben, ja, wir glauben an Gott und wir folgen Gott und wir leben mit Gott. Aber Noah, was du da jetzt sagst, das geht doch ein bisschen zu weit. Das ist doch ein bisschen Extremismus, ein bisschen Fanatismus. Du glaubst, dass nur die, die in die Arche reingehen, gerettet werden? Was ist dann mit den Millionen anderen Menschen, die hier auf der Welt leben? Du allein sollst richtig sein. Und wenn Gott gesprochen hat, warum denn nur zu dir? Warum nicht zum zweiten und zum dritten noch dazu? Macht Gott nicht, dass er seine Wahrheit eigentlich mehreren Menschen offenbart? Das heißt, es gab sicherlich religiöse Menschen, die auch an Gott glaubten. Vielleicht sogar welche, die mit Noah sympathisiert haben. Vielleicht sogar welche, die ihm geholfen haben zu bauen. Aber sie sind nicht eingegangen. Und es gab gläubige Menschen, die die gegenwärtige Wahrheit angenommen haben. Das heißt, es gab Menschen, die an Noah geglaubt haben und haben das, was er gesagt hat, angenommen. Und sie haben es umgesetzt. Das heißt, sie sind mit ihm in die Arche hineingegangen. Wie viele waren das? Mit Noah. 8. 8 Menschen. Wie viele Menschen gab es damals? Wissen wir nicht. Es steht nirgends von der Bibel drin. Aber ich denke, es waren schon viele Millionen. Vielleicht sogar schon eine Milliarde vielleicht. Denn die Menschen wurden viel älter, hatten viel mehr Kinder. Und es waren 1500 Jahre von der Schöpfung bis zur Sintflut. Das heißt, Millionen von Menschen gehörten zu den ersten beiden Gruppen. Und nur 8 Menschen gingen in die Arche rein. Und man konnte genau sehen, wer gerettet wurde und wer nicht. Nämlich, wer drinnen war, war gerettet. Wer draußen war, nicht. Ganz einfach. Es gab keinen Mittelweg. Man konnte nicht sagen, ich war halb drin und halb draußen und ich bin halb gerettet oder halb... Nein, entweder gerettet oder nicht gerettet. Das ist immer so. Es gibt nur 2 Möglichkeiten am Ende. Was war die gegenwärtige Wahrheit zur Zeit Noahs? Der Aufruf war, gehe in die Arche. Das ist die gegenwärtige Wahrheit zu seiner Zeit gewesen. Natürlich, es gab auch andere Wahrheiten. Noah hat auch gesagt, glaubt an Gott und viele andere Dinge, die zu allen Zeiten auch Gültigkeit sind. Aber seine besondere Botschaft war, ich gehe in die Arche. Verkündigen wir es heute noch? Sagen wir heute noch, geh in die Arche? Nein, es gibt keine Arche. Aber die Botschaft generell von Noah ist noch die gleiche, nämlich, dass wir sagen, glaubt, vertraut Gott und vertraut dem, was er sagt und glaubt Gottes Wort und geht mit Gott. Aber seine gegenwärtige Wahrheit war, ich gehe in die Arche. Schauen wir uns Jeremia an. Es war die Zeit, wo Israel abgefallen war, wo Juda abgefallen war, diese 2 Reiche. Israel war bereits in der Zerstreuung und jetzt war Babylon. Nebukadnezar stand vor der Tür und hatte Jerusalem umlagert. Und jetzt war Jeremia und er kam zu Zedekia und Zedekia fragte Jeremia, was soll ich tun? Soll ich mich ergeben oder sollen wir kämpfen? Und Jeremia sprach jetzt zum König Zedekia in Jeremia 38, Vers 17 und 18. Und Jeremia sprach zu Zedekia, so spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Gott Israels, wirst du hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel, so sollst du am Leben bleiben. Und diese Stadt soll nicht verbrannt werden, sondern du und dein Haus sollen am Leben bleiben. Wirst du aber nicht hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel, so wird diese Stadt den Chaldäern in die Hände gegeben und sie werden sie mit Feuer verbrennen und auch du wirst ihren Händen nicht entrinnen. Ganz klare Botschaft, oder? Wenn Gott eine Botschaft gibt, sagt er immer eine klare Botschaft, dass die Menschen wissen, was sie tun sollen. Was sagt er hier? Geh raus. Es gab auch damals 3 Menschengruppen. Es gab Atheisten, Götzendiener, Israeliten, Juden, die mit Gott nichts mehr am Hut hatten, die gar nicht mehr an Gott glaubten. Zweitens, es gab gläubige Menschen, die aber die gegenwärtige Wahrheit nicht annahmen. Dazu gehört übrigens auch Zedekia. Zedekia hatte zwar den Jeremia kommen lassen und wollte von ihm Rat haben, aber als Jeremia zu ihm sagte, vom Auftrag Gottes, geh hinaus, was hat er gemacht? Ist nicht rausgegangen, ist drin geblieben. Und die Folge war, der König Nebukadnezar hat Jerusalem komplett zerstört und selbst den Tempel zerstört und alles zerstört. Hätte Zedekia Gottes Rat angenommen, wäre das nicht passiert. Das heißt, die Frage, was kommt, war nicht von Gott vorherbestimmt, sondern es war eine Folge der Entscheidung des Menschen. Und es gab auch gläubige Menschen, die die gegenwärtige Wahrheit annahmen. Und die gegenwärtige Wahrheit damals lautete, geht hinaus. Das heißt, die gegenwärtige Wahrheit zur Zeit Jeremias war, aus der Stadt herauszugehen. Wir wissen nicht, ob es damals Menschen gab und wie viele es waren. Jeremia, weil er das sagte, war bei den Babyloniern dann sehr beliebt, weil er den König aufgefordert hatte, sich zu ergeben. Und das haben die Babylonier mitbekommen. Deswegen, als sie die Stadt eingenommen haben, haben sie den Jeremia besonders gut behandelt. Er war nämlich im Gefängnis bei den eigenen Juden, aber die Babylonier haben ihn wieder rehabilitiert. und haben ihn gut behandelt, weil sie genau wussten, dass Jeremia eigentlich für sie gesprochen hatte. Ja, das heißt, die gegenwärtige Wahrheit zur Zeit Jeremias war, ich gehe aus der Stadt heraus. Und das war die Frage von Rettung und Nichtrettung. Der nächste, Jesus Christus, hat auch was vorausgesagt. Er hat die Zerstörung Jerusalems vorausgesagt. Und zwar ungefähr 40 Jahre, 39 Jahre, nachdem er gelebt hatte, nachdem er gestorben war. Lukas 21 lesen wir, Vers 20 bis 22. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, der gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Jesus hat vorausgesagt, dass Jerusalem zerstört wird und dass sie dann belagert wird. Und wenn die Belagerung da ist, sagt er, dann sollt ihr fliehen. Und wir kennen die Geschichte, dass Titus gekommen war, hat Jerusalem umlagert mit einem Heer und auf einmal ist er abgezogen, aus unerfindlichen Gründen. Und die Juden haben gesagt, ja wunderbar, Gott hat uns befreit und das ist ein Zeichen, dass Gott für Jerusalem, für sein Volk da ist. Und die Christen haben gesagt, nein. Sie haben gesagt, Jesus hat gesagt, wir sollen fliehen. Und genau so war es dann auch. Auch damals gab es drei Gruppen von Menschen. Die Atheisten, die Götzendiener, die gar nicht glaubten, die haben sich auch gar nicht um die Botschaft gekümmert. Gläubige Menschen, die aber die gegenwärtige Wahrheit nicht annahmen. Die glaubten durchaus an Gott, aber haben gesagt, naja, jetzt rausgehen, wir haben doch unseren ganzen Besitz hier drin, unsere ganze Wohnung und alles, was wir, Gott wird ja schon Jerusalem nichts tun, er wird ja schon leben lassen. Und es gab gläubige Menschen, die die gegenwärtige Wahrheit angenommen haben, die gegenwärtige Wahrheit zu für ihre Zeit. Und die Wahrheit war, ich gehe aus der Stadt heraus. Das haben die Christen gemacht. Und dann kamen nach einiger Zeit die Römer zurück, haben die Stadt wieder umlagert, haben die Stadt dann eingenommen und dem Erdboden gleichgemacht und haben Tausende, Zigtausende, Hunderttausende von Einwohnern Jerusalems getötet, an die Kreuze geschlagen. Aber kein Christ ist umgekommen, weil sie die Voraussage Jesu und den Rat Jesu angenommen haben, die gegenwärtige Wahrheit, dass sie gesagt haben, ich gehe aus der Stadt heraus. Es reicht also nicht, nur an Gott zu glauben. Wir müssen auch die gegenwärtige Wahrheit für diese Zeit annehmen. Das war bei Noah so, das war beim Zedekia so und das war bei Jesus so, bei der Zerstörung Jerusalems. Schauen wir uns Martin Luther an. Es hängt es wieder. Könnt ihr nochmal bitte neu starten? Martin Luther hat die 95 Thesen an die Tür von Wittenberg geschlagen. Und wir feiern ja dieses Jahr das 500-jährige Jubiläum von dieser Tat. Und Martin Luther hat damit eine göttliche Wahrheit wieder entdeckt. Nicht nur eine, mehrere göttliche Wahrheiten, die damals verloren gegangen waren, aber die dann eine gegenwärtige Wahrheit für seine Zeit war. Nämlich die Frage, was ist die Grundlage der Erlösung? Und das ist etwas, ja, bei dem Bild. Das ist etwas, was in der Frage der gegenwärtigen Wahrheit ganz wichtig war. Martin Luther. Und zwar Epheser 2, Vers 8 und 9. Das war eigentlich die Grundlage der ganzen Reformation, dieser Bibeltext. Da heißt es, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Die Kirche hatte gesagt, dass die Werke wichtig sind. Wallfahrten und Almosen geben und Reliquienkult und alles, was dazu gehört. Und Luther erkannte, es ist Gottes Gnade. Es ist ein Geschenk. Und durch den Glauben nehme ich das für mich an. Ich muss keine Leistung bringen, ich muss nicht meinen Körper kasteien. Ich kann einfach glauben und ich bin Gottes Kind. Das war etwas, was so wichtig war zu dieser Zeit. Die gegenwärtige Wahrheit. Es gab drei Menschengruppen zur Zeit Luthers. Die Atheisten, die Götzendiener, die sich überhaupt nicht um die Botschaft gekümmert haben. Zweitens, gläubige Menschen, die der gegenwärtigen Wahrheit nicht folgten und sie nicht annahmen. Und gläubige Menschen, die die gegenwärtige Wahrheit annahmen. Und die gegenwärtige Wahrheit zu seiner Zeit war, ich werde erlöst durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist die Grundlage der Erlösung, der Rettung. Es reicht nicht, nur an Gott zu glauben. Es ist wichtig, dass wir auch die gegenwärtige Wahrheit annehmen. In der Endzeit gibt es auch eine gegenwärtige Wahrheit, in der heutigen Zeit. Und diese gegenwärtige Wahrheit finden wir in Offenbarung geschrieben. Deswegen ist die Prophetie so wichtig. Es reicht nicht, wenn wir die Bibel kennen und lesen. Wir müssen die Prophetie, ein Teil der Bibel, auch lesen und studieren. Weil die Prophetie uns nämlich zeigt, was für unsere heutige Zeit so wichtig ist. Und da sind wir bei der dreifachen Engelsbotschaft. Ich habe hier mal die erste Botschaft abgedruckt. Da heißt es, Offenbarung 14, Vers 6 und 7, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Das ist die erste Engelsbotschaft. Es gibt noch eine zweite und dritte Engelsbotschaft, aber die überspringen wir jetzt mal. Auch vor Jesu Wiederkunft gibt es drei Menschengruppen. Heute gibt es drei Menschengruppen. Erstens, es gibt Atheisten, Götzendiener, die sich um Gott und Gottes Wort und die Bibel überhaupt nicht scheren. Zweitens, es gibt gläubige Menschen, aber die gegenwärtige Wahrheit nicht annehmen. Und es gibt gläubige Menschen, die gegenwärtige Wahrheit annehmen. Es reicht auch in der Endzeit nicht, nur an Gott zu glauben. Auch in der Endzeit ist es wichtig, dass wir die gegenwärtige Wahrheit, die für heute wichtig ist, annehmen. Und die gegenwärtige Wahrheit für heute lautet in der Endzeit, ich nehme die Drei-Engels-Botschaft an. Jetzt müssten wir eigentlich eine ganze Serie, eine ganze Woche machen über die Drei-Engels-Botschaft. Weil das ist die heutige Botschaft für die heutige Zeit. Und wenn wir die nicht verstehen, dann gehen wir an dem Wichtigsten, was Gott uns heute sagen möchte, vorbei. Aber ich kann Sie beruhigen, die ersten Vorträge, die wir bereits hatten, die ersten 6 Vorträge, waren eigentlich genau die Drei-Engels-Botschaft. Auch wenn wir das nicht so genau gesagt haben. Und damit bin ich bei unserem dritten Punkt, die Drei-Engels-Botschaft. Als die gegenwärtige Wahrheit für die letzte Zeit vor der Wiederkunft Jesu, für unsere heutige Zeit. Ich lese nochmal die erste Botschaft, Offenbarung 14, 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Da hatte er ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Im ersten Vers, Vers 6, finden wir die Einleitung. Da steht, dass es ein ewiges Evangelium ist. Das heißt, ein Evangelium, was zu allen Zeiten Gültigkeit hat. Aber trotzdem sind hier Aspekte dabei, die besonders für die Endzeit, für unsere heutige Zeit, ganz, ganz wichtig sind. Und diese Botschaft soll wem verkündigt werden? Allen Menschen in Nürnberg. Ja, natürlich, allen Menschen in Nürnberg. Aber noch ein bisschen mehr. Hier steht allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Das heißt, auf der ganzen Welt. Gott möchte, dass diese Botschaft jeden Menschen auf der Welt erreicht. Wir sollten diese Botschaft nicht nur mal lesen, wir sollten sie studieren. Wir sollten sie in uns aufnehmen. Es sollte zu unserem zweiten Selbst werden. Es sollte ein Teil unserer Identität werden als Nachfolger Jesu. Schauen wir uns mal diese Botschaft ein bisschen genauer an. Übrigens, ich werde jetzt heute Abend nur die erste Engelsbotschaft anschauen. Die zweite Botschaft sagt, dass Babylon gefallen ist. Das war eigentlich das Thema vorgestern Abend, dass ein religiöses System auf dem falschen Weg ist und gefallen ist und Offenbarung 18, was damit verknüpft ist, aufruft, dieses System zu verlassen. Und die dritte Botschaft, dritte Engelsbotschaft, warnt vor dem Mahlzeichen des Tieres. Und über diese Botschaft des Mahlzeichen des Tieres werde ich am 9. Abend sprechen. Also am Samstagnachmittag. Deswegen diese beiden Botschaften werden wir heute Abend ausklammern. Ich werde jetzt nur noch heute Abend über diese erste Botschaft mit Ihnen nachdenken. Die erste Botschaft beginnt mit den zwei Worten, fürchtet Gott. Fürchtet Gott bedeutet nicht, dass wir Angst haben sollen für Gott. Gott ist ein Gott der Liebe. Ein Gott der Barmherzigkeit, der für uns alles getan hat, der für uns gestorben ist, damit wir durch ihn gerettet werden können. Deswegen möchte er durch Liebe uns zu sich ziehen. Aber fürchtet Gott bedeutet, dass wir Gottesfurcht haben sollen. Es gibt diesen Begriff, dass jemand Menschenfurcht hat. Und Menschenfurcht heißt, dass jemand etwas tut, weil er Angst vor anderen Menschen hat, weil er befürchtet, dass andere Menschen schlecht über ihn reden, schlecht über ihn denken könnten. Und deswegen macht er ihnen zuliebe etwas. Und in dem Sinne ist Gottesfurcht, dass wir Gott in unserem Leben an die erste Stelle setzen. Dass wir Gott nachfolgen, weil wir ihm zuliebe etwas tun, aus Liebe. Hier haben wir einen Bibeltext, der das ausdrückt, in Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Gott sagt, Gottes Furcht bedeutet, dass wir uns für ihn entscheiden, dass wir uns von dem Bösen abwenden. Stolz und Übermut, das ist das alte Ich, der alte Mensch, dass wir das zur Seite legen und dass wir uns Gott ganz hingeben. Fürchtet Gott bedeutet, ich übergebe Jesus mein Leben. Ganz, vollkommen. Jede Ecke meines Lebens. Das bedeutet, dass ich mich Gott unterordne, dass ich Jesus in mein Leben hineinlasse, dass ich mich entscheide, dass er mein Erlöser ist, er ist für mich gestorben, dass ich das annehme im Glauben, sein Tod für mich. Aber auch, dass ich ihn annehme als den Herrn meines Lebens. Weil ich weiß, ich kann mich selbst nicht verändern. Die Sünde ist stärker als ich. Die Sünde, diesen Hang zur Sünde, den wir alle haben, der ist so stark, dass wir nicht davon loskommen. Paulus sagt, wir sind Sklaven der Sünde. Und erst wenn wir Jesus als den Herrn unseres Lebens annehmen, dann wird er als der Herr unseres Lebens, wird er uns den Sieg über Sünde schenken können. Ich übergebe Jesus mein Leben. Und zwar jeden Bereich. Man kann sich das so vorstellen wie eine Wohnung. Jedes Zimmer meines Lebens übergebe ich Jesus. Den Flur, den Empfangsbereich, mein Wohnzimmer, meine Küche. Das heißt also, das betrifft mein ganzes Leben. Die Küche übergebe ich Jesus, mein Schlafzimmer übergebe ich Jesus, mein Studierzimmer, mein Arbeitszimmer, mein Dachboden und mein Keller. Ich habe keine Leichen mehr im Keller irgendwo liegen. Also jeden Bereich meines Lebens übergebe ich Jesus. Und er soll überall der Herr meines Lebens sein. Und in jedem Bereich möchte ich nicht meinem Willen, sondern Gottes Willen tun. Das heißt Übergabe des Lebens. Das ist erstmal schwierig, weil es so eine Art Blankoscheck ist, den ich Jesus gebe. Dass er bestimmen kann, am Steuer meines Lebens sitzt. Aber es gibt zwei Gründe, warum ich das gerne tue. Erstens, weil ich weiß, Gott ist allmächtig. Und zweitens, weil ich weiß, Gott ist Liebe. Wenn Gott nur allmächtig wäre und nicht Liebe, dann könnte es ja sein, dass ich mein Leben Gott gebe und Gott würde mich in die Pfanne hauen, würde irgendwas machen, was mir nicht gut tut. Dann würde ich mein Leben nicht Gott übergeben. Nein. Wenn ich wüsste, Gott wäre nur Liebe, aber nicht allmächtig, dann könnte es sein, dass ich mein Leben Gott übergebe und er möchte das Beste für mich, aber er kann es nicht. Ihm sind die Hände gebunden. Und dann würde ich mein Leben auch nicht ihm übergeben. Jemanden, der mir gar nicht helfen kann, was nützt es? Aber weil ich weiß, dass Gott beides ist. Gott ist liebevoll. Gott hat nicht Liebe, Gott ist Liebe. Und weil er das Beste für mich möchte, weil er mich mehr liebt, als ich mich selber liebe. Und weil er in jedem Fall mein Bestes möchte. In jeder Frage meines Lebens. Und weil ich weiß, er ist allmächtig, er kann alles. Deswegen gebe ich mein Leben gern in seine Hand. Und ich sehe und merke, es tut gut. Ich habe den inneren Frieden. Das nennt die Bibel Rechtfertigung. Rechtfertigung. Fürchtet Gott, die erste Engelsbotschaft, die ersten zwei Worte, ist die Frage, ich werde erlöst, gerettet durch Jesu Blut, durch den Glauben an Jesus. Und Glauben heißt, dass ich ihm vertraue, dass ich ihm mein Leben anvertraue. Das zweite Begriff ist, und gebet ihm die Ehre. Gott die Ehre geben, was bedeutet das? In 1. Korinther 10, Vers 31 heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Das heißt, dass unser ganzes Leben, hier ist das Essen und Trinken angesprochen, aber das kann man durchaus erweitern. Das heißt, alles, was wir tun, zu Gottes Ehre tun. Das heißt, dass unser Leben sich verändert. Dass wir nicht mehr nach dem leben, was unsere Vorlieben sind, was unser Wille ist, was unser Verlangen ist, sondern dass wir zu Gottes Ehre leben. Könnte das nicht problematisch sein, zu Gottes Ehre leben? Haben wir nicht selbst Bedürfnisse, die gestillt werden müssen? Wir hatten an einem der vorigen Abends davon gehört, dass Gott sagt, er möchte sein Gesetz in unser Herzen schreiben. Und das bedeutet, Gott möchte unseren Willen nicht brechen. Gott möchte, dass unser alter Wille, unser alter Mensch, der egoistische Mensch, unser Stolz, dass das stirbt. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt, was wir eben bei der Rechtfertigung, bei der Bekehrung gesehen haben. Das nennt die Bibel Wiedergeburt, dass der alte Mensch stirbt, der egoistische, der Stolz. Und dass ein neuer Mensch aufersteht mit Jesus Christus. Das wird übrigens in der Taufe symbolisiert. In der Taufe stirbt der alte Mensch und der alte Mensch wird dann symbolisch begraben in dem Wassergrab. Deswegen auch die Taufe durch Untertauchen, dass man ins Wassergrab hineinkommt. Und dass ein neuer Mensch wieder herauskommt, ein neuer Mensch mit Christus. Die Wiedergeburt. Deswegen sagt auch Paulus, dass wenn ein Mensch sich bekehrt hat, dass er sich taufen lassen soll, diesen Bund mit Gott schließt und dieses Zeichen der Wiedergeburt des neuen Menschen, der jetzt auferstanden ist, mit Gott vollzieht. Und jetzt ist mein Leben mit Gott. Gott möchte dann meinen Willen, wenn ich mit Gott lebe, Gott möchte meinen Willen nicht brechen. Übrigens das gleiche wie bei der Erziehung. In der Erziehung geht es nicht darum, dass wir den Willen des Kindes brechen, sondern Gott möchte unseren Willen mit seinem Willen in Übereinklang bringen. Und dann möchte er unseren Willen stärken. Frage, hat Jesus einen starken Willen oder einen schwachen Willen gehabt? Natürlich einen starken Willen. Hätte er einen schwachen Willen gehabt, dann hätte er ständig das gemacht, was die anderen von ihm wollten. Seine Brüder sagten, ja, mach doch das, mach doch jenes. Seine Mutter sagte zu ihm, mach doch hier, da war etwas. Ja. Jeder hat irgendwas an ihm gewollt. Seine Jünger sagten ständig, werd doch endlich mal König, wir wollen endlich mal die Minister werden. Jeder hat irgendwas von ihm gewollt. Aber er hat gesagt, nein. Ich mache das, was Gottes Wille ist. Das heißt, er hat einen starken Willen gehabt, Nein zu sagen zu allen anderen Menschen und Ja zu sagen zum Willen Gottes. Das heißt, Gott möchte unseren Willen mit seinem Willen in Einklang bringen und dann unseren Willen stärken durch seine Kraft. Und wenn wir dann Gottes Willen wollen, dann wollen wir eigentlich unseren Willen. Und wenn wir unseren Willen ausführen wollen, dann tun wir automatisch Gottes Willen. Aber die Frage ist, wie macht Gott das? Wie kann er seinen Willen mit meinem Willen in Übereinklang bringen? Denn wir wollen doch manchmal so viele Dinge, die gar nicht gut sind, oder? Genau wie bei kleinen Kindern. Wenn ein kleines Kind 5 Portionen Eis haben will, sagt die Mama nein. Warum? Weil sie weiß, es ist nicht gut für das Kind. Deswegen, das Kind weiß das aber nicht, weil es denkt, es schmeckt doch gut, deswegen will ich es haben. Es versteht nicht, warum die Mama nein sagt, weil das doch gut ist. So ist auch bei uns und Gott manchmal. Wir bitten Gott um irgendetwas und kriegen es nicht, weil Gott sagt, wenn ich dir das jetzt geben würde, das würde nicht gut für dich sein. Ich will was viel Besseres für dich. Wenn Gott uns etwas nicht gibt, dann nur aus dem Grund, weil er was Besseres für uns hat. Und Gott handelt so mit uns, wie wir selber handeln würden, wenn wir an seiner Stelle wären und den Überblick hätten, den er hat. Denn er kennt uns selbst besser, als wir uns selbst kennen. Und er kennt schon die Zukunft. Er weiß ja schon, was kommt. Deswegen ist es wunderbar zu sehen, wie er uns denn führt, genau den Weg, der richtig ist. Das heißt, Gott möchte, dass wir mit ihm zusammenleben. Und dass wir zu seiner Ehre leben, dass wir nach seinem Willen leben. Und dass unser Wille mit seinem Willen übereinstimmt. Und wie kommt diese Übereinstimmung zustande? Erstens, indem wir jeden Morgen unser Leben Gott wieder neu übergeben. An jedem Morgen, wenn wir aufwachen, dass wir beten, lieber Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt wieder aufgewacht bin für das neue Leben, dass ich gut schlafen durfte. Ich danke dir, dass du heute immer noch mit deiner Gnade da bist. Ich möchte dir heute mein Leben übergeben. Sei du der Herr in meinem Leben heute. Lass alle meine Pläne in dir vollbracht sein. Lass mein Ich heute wieder sterben, dass nicht ich, mein altes Ich, mein Leben bestimmt, sondern dass du heute mein Leben bestimmst. Dass wir jeden Morgen neu unser Leben Gott in die Hände legen. Und wir werden in Übereinklang mit Gottes Willen kommen, wenn wir auf Jesus schauen. Es gibt einen Grundsatz, der lautet, Durch Anschauen werden wir verwandelt. Wenn wir ständig auf negative Dinge schauen, schlechte Filme, schlechte Bücher, schlechte Videos, schlechte Musik, dann werden wir automatisch so geprägt. Wenn wir aber auf Jesus schauen, wenn wir sein Wort lesen, die Bibel lesen, dann werden wir in sein Bild geprägt. Und je mehr wir Gottes Wort lesen, desto mehr wird automatisch unser Wille mit Gottes Willen in Einklang gebracht werden. Natürlich, wenn wir Gottes Wort lesen, müssen wir es auch so lesen, dass wir uns auch dem stellen. Wenn wir die Bibel nur lesen, um unsere eigene Meinung da wiederzufinden, dann werden wir niemals mit Gottes Willen über Einklang kommen. Sondern wir müssen die Bibel so lesen, dass wir Gott bitten und sagen, lieber Gott, zeig du mir jetzt in deinem Wort, was du mir jetzt sagen möchtest. Und wenn wir so an die Bibel rangehen, merken wir auf einmal, wie die Bibel lebendig wird, wie Gott zu uns spricht und wie Gott unser Denken verändert, unser Wollen verändert, wie wir mit Gott immer mehr eins werden, mit Gottes Willen eins werden. Das heißt, und gebet ihm die Ehre, erste Engelsbotschaft, bedeutet, dass wir zu seiner Ehre leben. Und wie tun wir das? Durch mein Andachtsleben, durch meine persönliche Beziehung zu Gott. Es wäre gut, wenn wir jeden Tag eine stille Stunde über das Leben Jesu nachdenken würden. Wenn wir uns damit beschäftigen, was Jesus damals getan hat, wie er gelebt hat und auch was er heute für uns tut. Je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr werden wir in sein Bild verwandelt. Ich kann ihm die Ehre geben durch das Halten der 10 Gebote. Denn die 10 Gebote sind Gottes Wille. Und wenn Gott die 10 Gebote in mein Herz schreibt, dann sind die 10 Gebote auch mein Wille. Ich tue es gern. Und die Gebote sind nicht schwer. Die sind gar nicht schwer. Aus eigener Kraft haben wir keine Chance. Aus eigener Kraft können wir die Gebote nicht halten. Geht gar nicht. Aber wenn wir mit Jesus leben, dann können wir das. Zum Beispiel, das Gebot, du sollst nicht töten. An jedem Morgen nehme ich mir vor, ich werde jetzt heute keinen Menschen umbringen. Hoffentlich schaffe ich das auch, dass ich niemanden umbringe. Ich werde das mit allen Mitteln versuchen, niemanden umzubringen. Ist das schwer oder ist es nicht schwer, niemanden umzubringen? Naja, okay, wenn Jesus sagt, wenn ich schon zu meinem Bruder sage, du nichts nutzt, dann habe ich ihn umgebracht. Okay, aber gehen wir mal vom Wörtlichen aus. Wenn ich mit Jesus lebe, dann werde ich überhaupt nicht den Wunsch haben, jemanden umzubringen oder jemandem was Böses zu tun. Weil wenn ich mit Jesus lebe und ich habe die Liebe im Herzen, die Liebe Gottes im Herzen, dann will ich niemanden schaden. Und deswegen ist das für mich ein automatisches Denken und Leben, niemanden zu belügen, niemanden zu bestehlen und niemanden umzubringen und auch die Ehe nicht zu brechen. Wenn ich Jesus liebe und ich auch meinen Nächsten liebe, dann ist das automatisch mein Wunsch im Herzen. Und dann halte ich gerne die 10 Gebote. Alle 10. Ich gebe Gott die Ehre durch meine finanzielle Treue. Gott möchte. Gott ist übrigens auch der Besitzer meines Geldes. Gott gehört sowieso alles. Ja? Und dass ich auch gerne Gott das abgebe, was sein Teil ist an meinem Geld. Und durch meinen gesunden Lebensstil. Gott möchte, dass ich gesund bin, weil er mich liebt, weil er will, dass ich fit bin. Also sagt er, was wir essen sollen und wie wir uns verhalten sollen, dass wir uns bewegen sollen und gibt uns viele Ratschläge, so über unsere Gesundheit, meinen Lebensstil. Und ich mache das gerne, weil Gott es sagt, weil ich ihn liebe, aber weil ich weiß, dass Gott das ja sagt, weil er mich liebt. Deswegen das Gute ist immer, wenn wir Gott gehorchen, dann haben wir selbst was Gutes davon. Wir profitieren selbst davon. Und das ist immer wunderbar. Das heißt, hier geht es um die Heiligung. Der erste Satz, fürchtet Gott, ist die Rechtfertigung. Und der zweite Satz, und gebt ihm die Ehre, ist die Heiligung. Und über diese beiden Dinge werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Dann geht es weiter. Warum sollen wir das tun? Vor allen Dingen in der Endzeit. Denn die ersten beiden Dinge, Gott fürchten und ihm die Ehre geben, haben ja alle Christen zu aller Zeiten schon getan, oder? Das war ja immer schon so, dass man sein Leben Gott gegeben hat und mit Gott lebt. Aber jetzt kommen zwei Dinge, die in der letzten Endzeit besonders wichtig sind. Die gegenwärtige Wahrheit für die Endzeit sind und deswegen auch die Heiligung, das Verständnis der Heiligung und Rechtfertigung und Heiligung für die Endzeit besonders wichtig ist. Denn wir sollen Gott fürchten und ihm die Ehre geben. Warum? Weil Gottes Gericht bereits begonnen hat. Und was ist mit dem Gericht? In 1. Petrus 4, Vers 17 heißt es, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für eine Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Das heißt, Petrus sagt, das Gericht beginnt am Hause Gottes mit den Gläubigen, mit seiner Gemeinde. Und wir leben jetzt schon in der Zeit des Gerichts. Wann hat das Gericht Gottes begonnen? Wir hatten letzte Tage diese Weissagung gesehen auf den Messias hin. Dass diese 490 Jahre, die 70-Jahr-Wochen, hat Bruder Veit erklärt, dass sie genau in die Zeit hineingehen, wo der Messias gekommen ist, Jesus Christus, und hier gelebt hat. Und das Ganze begann im Jahre 457 vor Christus. Und es dauerte bis im Jahre 34 nach Christus, wo dann hier genau diese Zeit war, wo Jesus gekommen war, wo er gestorben ist und im Jahr 34 nach Christus Stephanus gesteinigt worden ist und dann das Evangelium an die Heiden ging. Und das ist auch der Anfangspunkt von Daniel 8, Vers 14, von den 2300 Jahren, nach denen das Gericht beginnen soll. Und das endet genau im Jahre 1844. Das heißt, seit über 170 Jahren hat im Himmel ein Gericht begonnen, was ein Gericht ist vor der Wiederkunft, in dem geklärt wird, wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird. Denn wenn Jesus wiederkommt, muss ja feststehen, wer ist dabei und wer ist nicht dabei. Jesus kann ja nicht wiederkommen und kann sagen, naja, wen nehme ich denn jetzt mit und wen nehme ich nicht mit. Das muss vorher festgelegt werden. Und es wird in diesem Gericht festgestellt, wer ist wirklich ein gläubiger Nachfolger Jesu und wer ist nur ein Mitläufer, nur jemand, der nur mit dem Mund bekennt, aber nicht wirklich vom Herzen her glaubt. Deswegen haben wir seit über 170 Jahren Gericht im Himmel, wo festgestellt wird, wir haben die Endzeit, das Gericht, wo festgestellt wird, wir leben in der Gerichtszeit. Das ist ein Teil der gegenwärtigen Wahrheit für unsere heutige Zeit. Das war jetzt in drei Sätzen zusammengefasst, ein ganz wichtiges Thema über Gottes Gericht. Und der letzte Teil von dieser ersten Engelsbotschaft und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Wir sollen Gott als Schöpfer anbeten. Und das ist gerade heute wichtig. Warum? Weil heute die Mehrheit der Menschen und auch sehr viele Christen glauben, dass die Welt von selbst entstanden ist. Evolution. Und viele Christen sogar glauben, dass die Welt entstanden ist durch Entwicklung und Gott die Entwicklung, Gott hat die Welt geschaffen durch die Entwicklung. Aber Gott sagt uns, wir sollen an den Schöpfer glauben, der Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. An den Gott, der in 1. Mose 1 und 2 sich offenbart, der in 6 Tagen die Welt geschaffen hat und am 7. Tag geruht hat. Und das Gedenken an die Schöpfung, Gott hat uns einen Gedenkstein gegeben für die Schöpfung. Und das Gedenken an die Schöpfung ist der 7. Tag. Denn Gott hat an 6 Tagen die Welt gemacht und am 7. Tag hat er geruht. Und so sagt er auch, sollen wir in 6 Tagen unsere Dinge tun, arbeiten und Geld verdienen. Und am 7. Tag sollen wir ruhen. Und der 7. Tag ist der Sabbat. Und die Begründung, die Gott für den Sabbat gibt, ist genau identisch mit der ersten Engelsbotschaft. Er sagt, betet den an, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Und genau das steht wortwörtlich im 4. Gebot, in 2. Mose 20, 8 bis 11. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Hier finden wir übrigens die gleiche Wendung. Hier hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist. Wortwörtlich identisch mit der ersten Engelsbotschaft. Deswegen, wenn wir jetzt die erste Engelsbotschaft ernst nehmen, dass Gott sagt, betet an, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Wem bedeutet das? Gott ist der Schöpfer und ich bete ihn deshalb an. Ich verehre ihn. Ich bin das Geschöpf und er ist der Schöpfer. Wie kann ein Geschöpf sich über den Schöpfer stellen? Nein, ich verehre ihn, ich liebe ihn als meinen Schöpfer. Gott ist mein Schöpfer, deshalb halte ich den Sabbat. Den Sabbat als den Gedenktag an die Schöpfung. Denn wenn ich die Schöpfung verehre, wenn ich an die Schöpfung glaube, dann werde ich auch den Sabbat halten als Gedenktag an die Schöpfung. Und der Sabbat ist nicht nur Gedenktag an die Schöpfung, er ist auch ein Teil der 10 Gebote, von denen wir eben gesprochen hatten, dass ich die 10 Gebote im Herzen habe und sie gerne tue. Und Gott ist aller Schöpfer, deshalb gehört alles ihm. Ich glaube an ihn und ich folge ihm, weil ihm alles gehört. Und alles, was ich habe, hat er mir nur anvertraut. Und ich darf damit umgehen als Verwalter. Das ist die erste Engelsbotschaft. Diese vier Bereiche. Erstens, fürchtet Gott, das ist die Rechtfertigung. Erlöst durch den Glauben. Zweitens, gebt ihm die Ehre, das ist die Heiligung. Ich lebe zu Gottes Ehre. Drittens, das Gericht hat begonnen, seit über 170 Jahren auf dieser Erde. Und auch über mich wird irgendwann Gericht gehalten. Und viertens, ich glaube an Gott, den Schöpfer, halte den Sabbat als Gedenktag an die Schöpfung. Jetzt noch ein bisschen über Rechtfertigung und Heiligung. Wir haben bereits in den vergangenen Vorträgen einiges darüber gesagt. Und ich möchte mal ein bisschen aufzeigen, wie in der Christenheit, in fast allen Konfessionen, es einen linken Graben gibt und einen rechten Graben gibt. Gerade in dieser Frage. Und es gibt einen extremen linken Graben und einen leichten linken Graben. Und es gibt einen extrem rechten Graben und es gibt einen leicht rechten Graben. Und das möchte ich, diese vier verschiedenen Gräben möchte ich mal ein bisschen aufzeigen und dann natürlich auch den biblischen Weg zeigen. Denn es ist immer am besten, dass man sich mit der Wahrheit, mit dem Richtigen beschäftigt. Der linke Graben ist die billige Gnade, die Ablehnung der Heiligung. Und zwar jetzt immer in Bezug auf Rechtfertigung und Heiligung. Der extreme linke Graben ist, dass Christen sagen, ich bin erlöst, ich habe mein Leben Jesus gegeben und Heiligung brauche ich gar nicht. Ich kann leben, wie ich will. Es ist Gott vollkommen egal. Ich lebe, wie ich will und ich bin gerettet. Das ist billige Gnade. Und das ist nach der Bibel falsch. Denn wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe, dann möchte Jesus mein Leben verändern. Wenn ich sage, ich lebe, wie ich will, dann lebe ich damit eigentlich ohne Gott. Das ist genauso wie wenn jemanden heiratet, zur Hochzeit geht und dann sagt er nach der Hochzeit, jetzt will ich wieder mein altes Leben führen. Ich gehe wieder zu meinen alten Freunden zurück, zu meinen alten Hobbys zurück und du kannst in deiner Wohnung leben, ich wohne in meiner Wohnung und einmal die Woche versuche ich zu dir zu kommen und mal mit dir zu reden vielleicht, aber mehr ist er nicht. Nein, wenn ich jemanden heirate, dann lebe ich mit ihm, da haben wir eine Lebensgemeinschaft. Und wenn ich mich für Jesus entscheide, mein Leben ihm übergebe, Rechtfertigung, dann habe ich eine Lebensgemeinschaft mit ihm. Deswegen billige Gnade ist der extrem linke Graben. Es gibt aber auch einen leicht linken Graben. Der linke Graben sagt, Rechtfertigung ist richtig, ist wichtig und Heiligung gibt es auch. Also der linke Graben akzeptiert die Heiligung. Aber der linke Graben sagt, er betont die Rechtfertigung so sehr, dass er sagt, die ist nicht wichtig, die Heiligung. Es ist zwar dabei, aber es ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, ich bin bei Jesus. Dadurch haben wir ein Schief-Ungleichgewicht und die Heiligung, diese Menschen achten gar nicht auf die Heiligung und auf ihr Leben mit Jesus und scheitern auch ständig in ihrem Leben. Eigentlich sind das erbarmungswürdige Christen, weil sie versuchen, aus eigener Kraft dann vielleicht doch gut zu sein, weil in dem Innersten irgendwas sagt, das ist nicht in Ordnung, aber sie schaffen es nicht. So wie Paulus sagt, das Gute, was ich will, tue ich nicht, aber das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Wer in diesem leichten linken Graben ist, ist genau da drin, weil er die Heiligung, die Kraft Gottes in seinem Leben als unwichtig ansieht und deswegen auch keine Siege erlebt. Der rechte Graben ist genauso gefährlich. Der extreme rechte Graben, er sagt, wir werden erlöst durch gute Werke. Durch die Heiligung. Katholizismus. Der sagt, wenn du gute Werke tust, dann kannst du das ewige Leben damit verdienen. Das heißt, hier wird die Rechtfertigung zur Bedingung der Erlösung gemacht. Das ist der extrem rechte Graben. Die Rechtfertigung wird so gut wie gar nicht gesehen. Wird sogar vielleicht verneint, sondern hier wird nur die eigenen Werke, darauf wird Wert gelegt. Und dann gibt es den leicht rechten Graben. Der leicht rechte Graben sagt, okay, Rechtfertigung ist wichtig und dass ich mein Leben Gott übergebe, ist auch wichtig, aber hier wird die Heiligung so sehr überbetont, dass man nur noch von der Heiligung spricht und dass man am Endeffekt die Heilsgewissheit verliert, weil man über die Rechtfertigung gar nicht mehr nachdenkt, weil man die Rechtfertigung aus den Augen verliert. Weil man die zu stark überbetont, die Heiligung. Deswegen, was ist der richtige Weg? Der biblische Weg? Die Bibel sagt, wir brauchen Rechtfertigung und Heiligung. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Und man muss beides gleich wichtig und gleichberechtigt nebeneinander stellen. Aber ganz wichtig ist, und das ist jetzt das Entscheidende, ganz wichtig ist, die Rechtfertigung ist die Bedingung der Erlösung und die Heiligung ist die Folge der Erlösung. Nämlich, Rechtfertigung heißt, ich übergebe Gott mein Leben. Und das ist die Bedingung, dass ich erlöst werde. Wenn ein Mensch sein Leben Gott übergibt und direkt darauf stirbt, ist er gerettet oder ist er nicht gerettet? Natürlich ist er gerettet. Der Stecher am Kreuz hat sein Leben Gott übergeben und er hat nicht mehr viel Chance gehabt, in der Heiligung Fortschritte zu machen. Und er war gerettet. Das heißt, wenn ein Mensch sein Leben Gott wirklich übergibt, von ganzem Herzen, ist er erlöst in dem Moment. Die Bedingung der Erlösung ist zu allen Zeiten die gleiche. Von Adam an bis zum letzten Menschen auf der Welt. Die Bedingung ist immer, Glauben an Jesus Christus. Ihm zu vertrauen, ihm mein Leben anzuvertrauen. Das ist immer die Bedingung. Und es wird sich nie ändern. Und die Heiligung ist die Folge der Erlösung. Weil ich erlöst bin, weil ich Jesus liebe, weil Jesus in mir lebt, weil ich mit Jesus zusammenlebe, weil er der Weinstock und wir die Reben sind. Deshalb wird seine Kraft in meinem Leben sichtbar werden und er wird mein Leben verändern. Aber als Folge der Erlösung und nicht als Bedingung. Und dieses Gleichgewicht ist notwendig. Wir brauchen beides. Das eine als Bedingung der Erlösung, das andere als Folge. Wenn ich hier die Bedingungen vertausche, komme ich in den rechten Graben. Wenn ich die Heiligung gar nicht mehr betone, bin ich im linken Graben. Wenn ich die Rechtfertigung nicht betone, bin ich auch wieder im rechten. Also es ist so wichtig, dass wir hier immer die Balance halten. Übrigens, ich kenne ein Buch, das empfehle ich allen. Wie können wir bewahrt werden, in einer dieser Gräben zu fallen? Ich kenne ein Buch, was so ausgewogen ist, was so ausgewogen alles schildert, was eigentlich jeder Christ und jeder Adventist mindestens einmal im Jahr lesen sollte. Das Buch heißt Schritte zu Jesus oder auch der Weg zu Christus oder auch der bessere Weg. Dieses Buch zeigt so ausgewogen die Rechtfertigung, unsere Hingabe an Gott auf der einen Seite und unser Leben mit Gott in der Heiligung auf der anderen Seite. Das ist so wunderbar. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn jemand dieses Buch verinnerlicht, das ist dann, natürlich, die Bibel muss man auch dabei lesen, da sind auch viele Bibeltexte dabei, aber wenn wir dieses Buch lesen, dass es uns hilft, auf einem guten Weg zu bleiben. Noch ein paar Gedanken über die Rechtfertigung. Was geschieht? Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Diese Frage ist mir letzte Zeit öfter gestellt worden. Was geschieht, wenn ich als wiedergeborener Christ gesündigt habe? Ich lebe mit Jesus, ich will nicht sündigen, aber mir passiert es, dass ich doch wieder in Sünde falle. Die Frage ist, bin ich erst wieder gerettet, wenn ich Gott um Vergebung gebeten habe? Stellt euch vor, ich würde mittags um 12 Uhr sündigen, da kommt ein Autofahrer, der nimmt mir die Vorfahrt und ich werde ungeduldig und fange den an auszuschimpfen. Und dann ist es wieder weg. Ich habe andere Gedanken und so weiter. Und am Abend gehe ich ins Bett, um 22 Uhr gehe ich ins Bett und dann denke ich über den Tag nach und da fällt mir ein, ach, heute Mittag, da war doch diese Geschichte. Und dann sage ich, lieber Gott, bitte, tut mir leid, vergib mir, dass ich da ungeduldig geworden bin. Was ist in der Zwischenzeit, zwischen 12 und 22 Uhr? War ich da gerettet oder war ich nicht gerettet? Das heißt, wenn ein Mensch sündigt, ist er dann nicht gerettet? Und wenn er um Vergebung bittet, ist er wieder gerettet? Wenn er wieder sündigt, ist er wieder nicht gerettet? Wenn er wieder Vergebung bittet, ist er wieder gerettet? Und so weiter. Oder, wie ist es mit der Rettung? Eine wichtige Frage. Gucken wir uns Bibeltexte dazu an. Zwei Texte. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist der erste Punkt. Wenn wir was falsch gemacht haben und wir bereuen unsere Schuld wirklich und echte Reue heißt, ich will sie nicht mehr wieder tun. Ich habe Abscheu vor der Sünde selbst. Und ich bekenne sie dann Jesus. Was macht er? Er vergibt. Das ist wunderbar. Das ist wie ein Stein, der vom Herzen fällt. Gott hat mir vergeben. Übrigens, was mache ich, wenn ich das nicht fühle? Was mache ich, wenn ich den Eindruck habe, mir ist gar nicht vergeben, die Schuld ist noch da? Muss ich nochmal um Vergebung bitten? Und ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal? Nein. Wenn ich das Gefühl habe, mir ist gar nicht vergeben, Denn darf ich Gottes Wort mehr glauben und vertrauen als meinem eigenen Gefühl? Denn Gott, wenn wir wirklich bekennen und bereuen, Gott vergibt immer, sofort. Und das darf ich annehmen. Annehmen für mein Leben. Auch wenn mein Gefühl das nicht wahrhaben will. Und wenn ich das annehme für mein Leben, dann wird mein Gefühl irgendwann das auch akzeptieren. Denn nicht mein Gefühl bestimmt mein Leben, sondern Gottes Wort. Aber das Gute ist, Gott vergibt mir. Das ist das Erste. Das Zweite, Römer 5, Vers 1. Dort heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott vergibt uns nicht nur. Die Rechtfertigung hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt, Gott vergibt uns unsere Schuld. Das ist wichtig. Denn ohne Schuldvergebung können wir nicht frei leben. Das zweite ist, Gott erklärt uns für gerecht. Das bedeutet, dass wir seine Kinder werden. In Johannes 1 heißt es, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn ich zu Jesus komme, ihm mein Leben übergebe, dann bin ich sein Kind und er erklärt mich für gerecht. Und das für gerecht erklären ist etwas, was nicht nur die Vergebung bedeutet, sondern ich bin in Gottes Augen gerechtfertigt, auch wenn ich gesündigt habe. Ich wollte es ja nicht. Gott vergibt mir auch wieder. Aber ich bleibe sein Kind. Das ist genauso, als meine Tochter klein war und wenn sie was Böses getan hat, dann musste sie die Strafe vielleicht tragen dafür. Aber wir haben nicht gesagt, jetzt bist du nicht mehr unsere Tochter und wenn du wieder lieb sein willst, bist du wieder unsere Tochter. Nein, sie blieb unsere Tochter. Wenn wir mit Jesus leben, Gottes Kinder sind und wenn wir was Böses tun, sündigen, dann bleiben wir Gottes Kinder. Weil wir für gerecht erklärt worden sind. Und dann können wir wieder um Vergebung bitten und Gott vergibt uns gerne. Das heißt, die Rechtfertigung hat zwei Dinge. Gott hat mir vergeben und zweitens, Gott erklärt mich für gerecht. Und das bedeutet, wenn ich Gottes Kind bin und ich falle in Sünde, dass ich Gottes Kind bleibe. Ich bin immer noch für gerecht erklärt. Die Rechtfertigung steht über der Tatsünde, die ich tue. Erst wenn ich meine Beziehung zu Gott wieder auflöse, wenn ich mich von Gott löse, wenn ich gegen Gott rebelliere, dann bin ich wieder in der Gottesferne. Und das geschieht manchmal auf. Ganz allmählich, dass ich mich von Gott trenne, von Gott löse. In dem Buch Der bessere Weg, was ich eben erwähnt habe, heißt es, oder auch Schritte zu Jesus, wenn wir von ganzem Herzen an ihn glauben und ihm unser Leben weihen, gelten wir um seinetwillen vor Gott als gerecht, unabhängig davon, wie sündig wir gewesen sein mögen. Wenn Gott uns anschaut, sieht er in uns seinen Sohn. Christi untadeliges Wesen tritt an die Stelle unseres sündhaften Wesens. Und wir werden von Gott angenommen, als hätten wir nie gesündigt. Ist das nicht eine schöne Botschaft? Gott sieht mich so, als ob ich nie gesündigt hätte. Es ist weg. Das ist gute Nachricht. Das ist Evangelium. Gute Nachricht. Ich habe hier ein Modell. Und zwar, Gott hat den Menschen geschaffen im Garten Eden. Und es war perfekt. Es gab eine Harmonie zwischen Gott und Mensch. Der Mensch war sündlos. Es war Liebe untereinander. Der Mensch war liebevoll. Und dann kam die Sünde dazwischen. Die Sünde hat den Menschen von Gott getrennt. Und sie führte dazu, dass der Mensch sich verändert hat. Der Mensch dreht sich nur noch um sich selber. Und der Mensch ist sündig geworden. Er hat den Hang zum Bösen in sich bekommen. Und die Folge ist, dass der Mensch dann Sünden tut. Das eine ist die Beziehungsebene, die Sünde als Trennung von Gott und Mensch. Das andere ist die Verhaltensebene, was wir tun, das Gesetz übertreten, Lügen, Stehlen und so weiter. Übrigens, wenn in der Bibel das Wort Sünde in der Einzahl steht, dann ist fast immer diese Beziehungsebene gemeint. Und wenn das Wort Sünde, Sünden in der Mehrzahl steht, ist immer die Verhaltensebene gemeint. Frage, als Adam und Eva gesündigt haben oder als Eva gesündigt hat, was war zuerst da? Die Beziehungssünde, die Trennung von Gott oder die Tatsünde, das Essen der Frucht? Was war zuerst? die Beziehungssünde. Warum? Satan wusste genau, wenn Eva Gott mehr vertraut als mir, wird sie nie essen. Dann kann ich sagen, was ich will, und Eva wird immer sagen, Gott hat gesagt, und wird nicht essen. Nein, weil sie Gott vertraut. Deswegen hat Satan versucht, als allererstes Misstrauen zu Gott zu sehen. Sollte Gott gesagt haben, ist das wirklich so? Und Gott wollte ja eigentlich euch nur was Gutes vorenthalten. Ihr könnt sein wie Gott. Misstrauen zu Gott. Und weil Eva Gott misstraut hat, weil Eva der Schlange, Satan, mehr vertraut hat als Gott, hat sie gegessen. Das heißt, zuerst war das Misstrauen gegen Gott und dann war die Tatsünde. Wenn ein Mensch zu Gott findet, jeder Mensch lebt in der Trennung von Gott. Wenn ein Mensch zu Gott findet, dann wird er erstmal die Sünde, die Beziehungssünde, wird er überwinden. Wenn ich mein Leben Gott übergebe, wenn ich Ja zu Gott sage, dann bin ich mit Gott wieder eins. Dann ist diese Beziehungssünde weg. Und die Sünde ist eigentlich auch mein Egoismus, mein Stolz. Den lege ich zur Seite. Der stirbt. Ich bin mit Gott eins. Und dann hilft Gott mir auch, wenn ich mit ihm lebe, hilft Gott mir auch, Sünden in meinem Leben zu überwinden. Das hier ist die Rechtfertigung. Rechtfertigung heißt Überwindung der Sünde. Ich bin mit Gott wieder eins, wieder verbunden. Und Überwindung von Sünden ist die Heiligung. Das hier ist die Heiligung. Und Gott hilft mir, Sünden zu überwinden, natürlich. Durch Gottes Kraft. Jetzt kommt die wichtige Frage. Was bestimmt, ob ich erlöst bin oder nicht erlöst bin? Die Frage der Sünde oder die Frage von Sünden? Viele Christen machen ihr Heil an den Sünden fest. Und wenn sie gesündigt haben, sagen sie, ich weiß nicht, ob ich noch gerettet bin. Aber nein, die Frage, ob wir erlöst sind, gerettet sind, hängt mit der Frage der Sünde zusammen. Wenn ich mit Gott eins bin, wenn ich mit Gott zusammen bin, wenn ich ihm vertraue, wenn ich ein Vertrauensverhältnis zu ihm habe, dann bin ich gerettet und erlöst. Auch wenn ich in Sünde falle, wenn ich Sünden tue. Natürlich hilft Gott mir, die nach und nach zu überwinden, keine Frage. Sünde und Sünde. Übrigens, beide Definitionen haben wir in der Bibel. Ja? Im Johannes sagt Jesus, dass Jesus, Johannes 14, sagt Jesus, dass er den Heiligen Geist schicken wird und er wird die Welt die Augen auftun über die Sünde, nämlich, dass sie nicht an mich glauben. Sünde heißt, dass wir nicht an Gott glauben, dass wir ihm misstrauen, dass wir in Rebellion, in Trennung von Gott leben. Das heißt, erst wenn ein Mensch sich wieder von Gott getrennt hat, wie auch immer, ob das bewusst ist oder ganz allmählich, dann ist er wieder aus der Gnade gefallen. Und das hier, die Sünden, die Tatsünden, da heißt es auch im 1. Johannes, Übertretung des Gesetzes ist Sünde. Das sind die Tatsünden. Beides ist in der Bibel, nach der Bibel Sünde. Deswegen, dieses Modell ist ganz wichtig, dass wir erkennen können, dass wir Heilsgewissheit haben dürfen, solange wir in Jesus sind, mit Jesus leben und wir mit Jesus eine Beziehung haben. Dass wir wirklich Jesus in unserem Leben den ersten Platz. Deswegen ist diese Übergabe an Gott so wichtig, an jedem Morgen. Und dass wir nicht aus der Gnade fallen, dass wir auch mit ihm weiterleben. Und Gott wird uns helfen, auch Sünden zu überwinden. Und das kommt jetzt, die Frage der Heiligung. Heiligung, Epheser 2, 8 bis 10. Wir hatten 8 und 9 eben schon gelesen. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und jetzt kommt der zweite Aspekt. Deswegen ist das erste war jetzt die Rechtfertigung. Das hier ist die Rechtfertigung. Aus Gnade sind wir durch den Glauben erlöst. Und jetzt kommt die Heiligung. Der untere Teil, Vers 10, ist die Heiligung. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Paulus sagt nicht, wir sind aus Glauben gerettet, jetzt könnt ihr leben, wie ihr wollt. Nein, sagt er nicht. Das wäre billige Gnade. Er sagt, wir sind gerettet und jetzt sind wir sein Werk und wir sind von ihm jetzt neu geschaffen worden zu guten Werken, die Gott schon für uns vorbereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Das heißt, wir werden jetzt mit Jesus leben und in unserem Leben die guten Werke tun, mit Jesus leben, in seinen Charakter verändert werden. Das ist die Heiligung. Siegreich leben bedeutet, erstens, Jesus vergibt mir, wenn ich gesündigt habe, kann ich zu Jesus kommen und er vergibt mir, wenn ich ungeduldig geworden bin. Sage ich zu Jesus, Jesus, bitte vergib mir, ich war jetzt ungeduldig, hilf mir, das nicht mehr zu sein. Und ich habe wirklich den Wunsch, das nicht mehr zu sein, ungeduldig. Das ist der erste Punkt. Und ohne Vergebung gibt es keine Veränderung. Das zweite, Jesus hilft mir und schenkt mir die Kraft, das Böse nicht zu tun. Wenn ich darum bete, sage, lieber Gott, hilf mir, nicht mehr ungeduldig zu werden. Es kommt wieder eine Situation, die mich herausfordert. Und Gott schenkt mir tatsächlich die Kraft, nicht ungeduldig zu werden. Die Faust in die Tasche geht zu und ich werde innerlich aggressiv, aber Gott hilft mir nicht, loszuschreien oder zu brüllen. Gott hilft mir tatsächlich. Aber es wäre ja schlimm, wenn ständig in mir diese Wut hochkommt, aber ich darf sie nicht rauslassen. Es wäre auch kein gutes Leben. Deswegen ist der dritte Schritt. Und der dritte Schritt heißt, Jesus hilft mir, er nimmt mir das Verlangen weg, die Sünde zu tun. Das heißt, wenn ich mit Jesus lebe und sein Gesetz an meinem Herzen ist und ich immer mehr sein Bild widerspiegele, dann wird das Verlangen, ungeduldig zu werden, irgendwann in meinem Leben verschwinden. Und auf einmal können meine größten Lieblingssünden, Neigungen zu meinen größten Stärken werden. Durch Gottes Kraft natürlich. Aus eigener Kraft ist das nicht möglich. Nur wenn wir mit Jesus leben, wenn er an unserem Leben uns die Kraft schenkt. Deswegen Punkt 1, er vergibt mir. Punkt 2, er gibt mir Kraft, das nicht zu tun. Und dann hilft er mir auch, aber das ist ein Prozess, dass das Verlangen zur Sünde verschwindet. Im Christi-Gleichnisse heißt es, wenn wir uns Christus unterwerfen, dann vereint sich unser Herz mit dem Seinen. Dann geht unser Wille in dem Seinen auf. Dann stimmt unser Geist mit seinem Geist völlig überein. Dann kreisen unsere Gedanken nur noch um ihn und wir leben sein Leben. Das bedeutet der Ausdruck, mit dem Gewand seiner Gerechtigkeit bekleidet sein. Wunderbar ausgedrückt. In Jakobus 1 wird es nochmal dargestellt, wie wir den Sieg über die Sünde haben können. Jakobus 1, 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand. Sondern jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Früher habe ich immer geglaubt, ich muss in meinem Leben gegen die Versuchungen von Satan kämpfen. Natürlich versucht er uns auch. Aber Jakobus sagt nicht, er spricht nicht von Satan, der uns versucht. Der versucht uns von außen, aber von innen heraus ist die Versuchung was anderes. Nämlich, woher kommt die Versuchung? Nicht von Gott und nicht von Satan, sondern von meinen eigenen Begierden, von den sündigen Begierden. Und das ist hier die Folge, die Begierden, 4 Stufen zur Sünde, die wir hier sehen. Erstens, die Versuchung kommt und meine eigene Begierde, von der eigenen Lust gereizt. Und das spricht hier, es empfängt und dann kommt die Geburt. Es wird hier mit dem Empfängnis und Geburt verglichen. Und zwischen Empfängnis und Geburt liegen normalerweise beim Menschen 9 Monate. So wird also auch hier die Sünde, die Versuchung, von meinen Begierden gelockt werden. Und dann, wenn sie geboren hat, wird sie zur Sünde. Dann tue ich die Sünde. Und die Sünde führt im Endeffekt zum Tod. Die endgültige Folge ist der Tod. Was kann ich jetzt tun, um, wenn die Versuchung da ist, nicht zu sündigen? Nun, Jakobus sagt, zwischen der Begierde, die auftritt, und der Sünde, die ich dann tue, ist eine Zeit dazwischen. Eine Zeit der Überlegung. Und das kann ich nutzen. Nämlich, hier ist die Versuchung und hier ist die Entscheidung. Und die Entscheidung führt entweder zum Sieg oder zur Sünde. Wenn ich von Gottes Kraft mich durchringe und standhaft bin, habe ich den Sieg. Wenn ich nachgebe, die Sünde. Und dazwischen ist eine Zeit der Überlegung dazwischen, zwischen der Versuchung und der Entscheidung. Es ist selten, dass es gleichzeitig ist. Meistens haben wir dazwischen Zeit. Und das können wir uns zunutze machen. Und in dieser Zeit sind immer 2 Stimmen, die in unserem Kopf gehen. Kennen Sie das? Die eine Stimme sagt, mach das nicht, ist doch nicht in Ordnung. Die andere Stimme sagt, ach, nur einmal, ist doch nicht so schlimm. Aber du weißt genau, das sollst du nicht machen. Aber das ist doch nicht so schlimm. Guck mal, der andere macht es doch auch. Also das heißt, diese 2 Stimmen, die miteinander diskutieren. Wer diskutiert denn da im Kopf? Das eine ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist versucht durch unser Gewissen, uns zu beeinflussen, uns zu sagen, das ist so richtig. Und wir wissen meistens genau, was richtig ist und was nicht, oder? Wir wissen es. Und der Heilige Geist versucht uns zu beeinflussen, das genau so zu tun. Und die andere Stimme, die da argumentiert, wer ist das? Ist nicht Satan, nein. Der kann in unserem Kopf nicht Stimmen machen. Die andere Stimme sind meine eigenen Begierden. Mein altes Ich, das sagt, mach das doch, ist doch nicht so schlimm und ist doch irgendwelche Argumentationen versucht er. Das heißt, wir haben die Zeit der Überlegung und wir haben jetzt den Heiligen Geist, der von oben uns versucht zu beeinflussen, die eine Stimme und die andere Stimme, die eigene Begierden, die sagt so und so. Und je nachdem, auf welche Stimme wir jetzt hören, werden wir den Sieg haben oder die Sünde. Was können wir jetzt tun, um der Stimme des Heiligen Geistes zu gehorchen? Drei Dinge. Erstens, unseren Willen einsetzen. Denn ohne unseren Willen werden wir nie Sieg haben. Unseren Willen einsetzen, das ist, dass wir überlegen, was will ich eigentlich? Was ist das Ziel meines Lebens? Und ich möchte ja meinen Willen Gottes Willen unterstellen. Was möchte Gott jetzt für mein Leben? Lieber Gott, hilf mir, dass ich deinen Willen tue. Ich will jetzt deinen Willen tun. Das ist mein eigentlicher Wille, deinen Willen zu tun. Das Zweite, dass wir beten. Lieber Gott, gib mir die Kraft. Nur durch Gebet können wir überwinden, die einzige Chance. Ohne Gebet kann kein Mensch Sünde überwinden. Und drittens, fliehen. Als Josef versucht wurde, was hat er gemacht? Er hat seinen Mantel dagelassen und ist geflohen. Fliehen, der Sünde fliehen. Ja, manchmal ist Flucht besser, als irgendwo nachzugeben. Und dann kann Gott uns Sieg schenken. Und wenn wir einen Sieg errungen haben, dann wird es leichter fallen, auch das nächste Mal den Sieg zu haben. Ministry of Healing heißt es, Seite 455, nur durch eine lebendige Verbindung mit Gott können wir Versuchung zur Sünde widerstehen. Aus eigener Kraft geht das nicht. Nur durch eine lebendige Beziehung zu Gott. Eine Geschichte zum Schluss, um das deutlich zu machen. Rechtfertigung, Heiligung, all die ganzen Dinge. Da war ein Wolf. Und dieser Wolf, der hat die Schafe beobachtet. Und er war so begeistert von den Schafen. So wie die leben, so friedlich und so schön zusammen. Und er hat gesagt, ich will jetzt auch ein Schaf sein. Ab morgen bin ich ein Schaf. Und er hat sich schon gefreut darauf, ein Schaf zu sein. Das ist so schön. Er hat sich dann ein Schafsfell besorgt, hat sich das umgemacht und ist dann zu den Schafen gelaufen und hat sich zu den Schafen gemischt. Und er hat sich alles bei den Schafen abgeguckt, was die Schafe so machen. Er hat dann sich verhalten wie die Schafe. Er ist mit ihnen zusammen rumgelaufen auf der Weide. Er hat Gras gefressen wie ein Schaf. Und naja, es schmeckte ihm nicht so ganz am Anfang. Das schmeckte so komisch. Ja, er war das nicht so gewohnt, Gras zu fressen. Und als die Schafe dann sich hingelegt haben und haben dann wieder gekäut, hat er gedacht, was kauen die denn da? Hat er auch versucht, wieder zu kauen, aber es hat nicht funktioniert, das Wiederkauen. Hatte nichts zum Kauen im Mund. Naja, und er musste sich schon arg daran gewöhnen, an das komische Gras der Schafe. Und dann am Abend gingen sie dann in den Stall rein und dann hat er sich mit den Schafen in den Stall gelegt. Aber irgendwie kam so eine Sehnsucht in seinem Herzen. Er wollte raus. Und irgendwie, ja, und dann kam der Vollmond und er wollte draußen, ja, er wollte gerne raus, Freiheit haben und er wollte gerne draußen rumlaufen im Wald und heulen. Aber die Schafe, die haben es nicht gemacht. Also hat er sich zu den Schafen weitergelegt. Aber das hat ihn in seinem Herzen so ihn zerrissen. Eines Nachts ist er dann doch raus aus dem Stall und ist über die Hürde gesprungen und ist in den Wald gelaufen und hat dann da wieder nach Herzenslust geheult. Endlich wieder. Aber sagte er, eigentlich darf ich das als Schaf ja gar nicht. Ich darf gar nicht heulen. Ich muss schnell wieder zurück. Ist er wieder zurückgelaufen in seinen Stall und wieder im Stall weiter. Ja. Und dann haben die Schafe geblökt. Und er hat versucht auch zu blöken, aber er hat es nicht geschafft. Er kam immer so komische Laute bei ihm raus, wenn er geblökt hat. Also das Leben als Schaf war für ihn so problematisch, so schwierig. Und er hat gesagt, wie machen die Schafe das denn nur? Das geht doch gar nicht. Und er hat sich solche Mühe gegeben, als Schaf zu leben. Aber je mehr er Mühe sich gegeben hat, desto schwieriger wurde es. Und irgendwann hat er gesagt, lieber Gott, ich kann es nicht. Es ist nicht möglich, als Schaf zu leben. Bitte mach du mich zu einem Schaf. Der liebe Gott hat gesagt, ja, ich will es tun. Und liebe Gott hat sein Herz angerührt und er war ein Schaf. Gott hat sein Leben angerührt, Gott hat ihn zu einem Schaf gemacht. Und in dem Moment, wo er ein Schaf war, konnte er wiederkäuen, konnte er blöken, konnte friedlich grasen und das war alles in Ordnung. Meine Lieben, wenn ein Mensch versucht, Christ zu sein, wie ein Christ zu leben, wird das nicht funktionieren. Du kannst dir Mühe geben, wie du willst. Du kannst dir gucken, wie leben die Christen denn, ihnen alles nachmachen. Du kannst leben wie ein Christ. Es wird dir so schwer fallen. Und du wirst es nicht schaffen und du wirst eine Sehnsucht im Herzen haben, anders zu leben. Es ist unglaublich schwer, als Christ zu leben, wenn ich kein verändertes Herz habe. Unmöglich. Keine Chance. Es gibt genügend Wölfe, die versuchen, als Schafe zu leben. Es gibt so viele Menschen, die versuchen, als Christ zu leben, ohne Christ zu sein. Ich lade Sie ein. Bitten Sie Gott, mach du mich zu einem anderen Menschen. Die einzige Chance. Und wenn Gott unser Herz anrührt, wenn Gott unser steinernes Herz herausnimmt und uns ein fleischernes Herz gibt, erst dann können wir auch als Christ leben. Erst dann macht das Christsein Freude. Erst dann ist es möglich, so zu leben, wie Gott es möchte. Jesus liebt sie. Er hat sein Leben für uns gegeben, um uns zu erlösen. Er möchte uns den Sieg über die Sünde schenken. Er möchte uns helfen, so zu leben, wie sein Wort es sagt. Deswegen sagen Sie ja zu ihm. Entscheiden Sie sich, sein Kind zu sein, ein anderer Mensch zu sein. Ich lade Sie ein, aufzustehen zu einem Gebet. Großer Gott, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns so sehr liebst und dass du aus Liebe zu uns den Erlösungsplan ausgedacht und ausgeführt hast, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, Herr Jesus, um uns zu erlösen. Herr, hab Dank, dass die Erlösung ein Geschenk ist, was du uns anbietest. Und wir möchten heute Abend darauf antworten. Wir bitten dich, Herr Jesus, nimm du unser Leben an. Wir möchten unser Leben dir ganz weihen, dir ganz übergeben. Hilf, dass unser alter Mensch stirbt. Mach du uns zu einem neuen Menschen. Wir bitten dich, verändere du uns. Unsere Gedanken, unsere Einstellungen, unser Wesen. Hilf uns, dass wir nicht aus eigener Kraft versuchen, gute Menschen zu sein. So wie der Wolf ein Schaf sein wollte. Sondern hilf du uns, andere Menschen zu sein. Schenk du uns die Kraft, Herr Jesus, auch Sünde zu überwinden in unserem Leben. Dass wir dir immer ähnlicher werden. Dass dein Charakter und dein Gesetz in unserem Leben immer größer werden. Und hab Dank, dass du das tun wirst. In Jesu Namen. Amen.